DW Menschen und Märkte.
Die EU will Sanktionen gegen Russland verhängen. Was nun? In der Eurozone sinkt die Inflation. Ist das eine gute Nachricht? Und das Bundesverfassungsgericht zum Euro-Rettungsschirm ESM. Was halten die Richter von der Euro-Rettung? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Fast 97% Zustimmung. Mit diesem Ergebnis, das wir eigentlich nur von Volkskammerwahlen in der DDR kennen, haben die Krim-Bewohner ihren Wunsch ausgedrückt, zu Russland und nicht zur Ukraine zu gehören. Wie das juristisch zu bewerten ist, das soll nicht unser Thema sein und völkerrechtlich auch nicht. Jedenfalls hat sich die EU festgelegt. Jetzt soll es zu Sanktionen gegen Russland kommen. Die Märkte haben zunächst entspannt reagiert. Der Euro hat heute nur leicht nachgegeben. Der Ölpreis ist nur geringfügig angestiegen. Aber eine gewisse Nervosität ist nicht zu verleugnen, hat mein Kollege Rolf Winkel festgestellt.
Während Politiker fordern, die EU solle mit Sanktionen ein deutliches Signal an Russland senden, hoffen Ökonomen auf eher symbolische Maßnahmen wie Einreisebeschränkungen und die Sperrung von Konten.
Ich glaube, dass die westlichen Länder keinen Anreiz haben, wirtschaftlich in einen Konflikt mit Russland zu gehen. Daher werden sie wohl Sanktionen beschließen, die allenfalls Nadelstiche darstellen.
Hofft Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Daraus müsse nicht unbedingt eine Negativspirale aus immer neuen Sanktionen und Gegensanktionen resultieren, so die Hoffnung. Die Krise habe auch jetzt schon genug Schaden angerichtet, sagt Volker Dreyer, Außenwirtschaftsexperte beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag DIHT.
Also die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen sind schon getroffen worden. Große Investments werden jetzt erst auf Eis gelegt und der ein oder andere Vertrag, den man in der Pipeline hatte, der bleibt jetzt auch erstmal da und kommt nicht raus. Und die Sorgen der deutschen Wirtschaft in Russland sind hoch. Wir haben über 20 Milliarden dort investiert.
Allerdings scheinen nicht alle deutsch-russischen Geschäfte gefährdet zu sein. So will die BASF-Tochter Wintershall Geschäftsanteile mit dem russischen Giganten Gazprom tauschen. Wintershall-Chef Rainer Seele sagt, alle Genehmigungen lägen bereits vor. Es gehe jetzt um die operative Umsetzung. Danach will sich Wintershall vom deutschen Gashandels- und Gasspeichergeschäft trennen. Deutsche Gasspeicher in russischer Hand? Nicht jedem ist bei diesem Gedanken wohl.
Andererseits, ich glaube, es ist auch in dieser Situation gut, wenn unsere wechselseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten steigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Russen, wenn sie in Deutschland Geschäfte machen, das zu einem großen Schaden der deutschen Volkswirtschaft führen werden. Sie wissen ja, dass wir reagieren können.
Sagt DIHT-Außenhandelsexperte Volker Dreyer. Und auch Commerzbankchef Jörg Krämer sieht die Lage entspannt. Er glaubt nicht, dass die Russen den Gashahn zudrehen werden.
Deutschland bezieht ein Drittel seiner Gasimporte aus Russland, scheint damit sehr abhängig zu sein. Auf der anderen Seite, es gibt andere Länder, die auch Gas anbieten, aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika. Und die Gasläger hier in Deutschland sind aufgrund des milden Wetters sehr, sehr gut gefüllt.
Trotzdem befürchten viele Beobachter, Russland könne im Fall von härteren Sanktionen seine Gaslieferungen als Druckmittel einsetzen. Alles Unfug, sagt dagegen Johannes Theissen, Chef des Energieversorgers E.ON. Russland liefere seit 40 Jahren pünktlich und zuverlässig Gas. Es habe in dieser Zeit keinen einzigen Tag gegeben, an dem Gas als strategische Waffe eingesetzt worden sei.
Ja, es kommt darauf an wen Sie geliefert haben. Also Sie haben Gas schon als Waffe eingesetzt, aber gegen die Staaten, die Sie in Ihrem unmittelbaren Einflussbereich gesehen haben, zum Beispiel die Ukraine. Sie haben gegenüber den westlichen Ländern, das stimmt, immer zuverlässig geliefert. Und Russland hängt ja auch ab von den Gasexporten. 70% der Exporterlöse Russlands stammen aus dem Export von Energie. Und Russland ist wirtschaftlich schwach und will sich seine Energiekundschaft im Westen nicht vergraulen.
Volker Dreyer vom DHT ist übrigens froh, dass die deutsche und die russische Wirtschaft so eng miteinander verflochten sind.
Ja, zunächst halte ich es sogar für einen Segen, dass wir diese wirtschaftliche Abhängigkeit wechselseitig haben. Und wenn die sich erhöht, erhöht das auch den Druck, dass wir verhandeln müssen und dass wir einen Türspalt offen halten, um Gespräche zu führen.
Zudem hätte ein Gaslieferstopp zunächst kaum Auswirkungen, so Dreyer weiter.
Die Gasspeicher sind voll, die halten 45 Tage, auch kann Norwegen mehr liefern. Aber grundsätzlich brauchen wir, damit die Energiewende klappt, als Grundversorgungsenergieträger Erdgas. Und da ist ohne Russland kaum zu denken.
Und so kommt es, dass viele Geschäfte trotz der Krim-Krise erstmal weiterlaufen. Erst am Tag des Referendums wurde bekannt, dass der angeschlagene Energiekonzern RWE seine Öl- und Gasfördertochter DEA an eine Investorengruppe unter der Führung eines russischen Milliardärs verkaufen will, für über 5 Milliarden Euro. Dieses Vorhaben dürfte vor dem Hintergrund der Krim-Krise auch von der Politik nun genau unter die Lupe genommen werden. Aber RWE erwartet nach eigenen Angaben von der Politik keine Ablehnung des geplanten Deals, Krim-Krise hin oder her.
Und die Bundesregierung hat tatsächlich noch nichts dagegen einzuwenden. Bislang steht dem Deal nur noch das Kartellrecht vielleicht gegenüber. Das war ein Bericht von Rolf Wenkel. Sind das nun gute Nachrichten oder nicht? Die europäische Statistikbehörde Eurostat hat heute die Inflationsrate für den Euroraum bekannt gegeben. Und siehe da, die ist jetzt so niedrig wie seit Jahren nicht. Deutlich unter 1%. Soll man sich darüber nun wirklich freuen? Diese Frage hat sich auch Martin Bohne gestellt.
Die Verbraucherpreise in der Eurozone stiegen im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 0,7%. Das ist noch einmal 0,1% weniger, als Eurostat vorausgeschätzt hatte. Nur im Jahre 2009 lag die Inflationsrate noch niedriger. In den Krisenländern Griechenland, Zypern und Portugal gaben die Preise sogar nach. In Deutschland stiegen sie immer noch um 1%. Hauptgrund für die niedrige Inflation sind fallende Preise für Benzin und für Heizöl. Seit 2,5 Jahren ist die Inflation nun schon auf dem Rückzug. Im Herbst 2011 lag die Teuerungsrate im Euroraum noch bei 3%. Für Ökonomen ist dieser Rückgang Anlass zur Sorge. Es droht ein Preisverfall auf breiter Front. Und eine Deflation ist Gift für die Konjunktur. Wenn Verbraucher und Unternehmen fallende Preise erwarten, halten sie sich mit Käufen und Investitionen zurück. Die Europäische Zentralbank strebt daher eine Inflationsrate von knapp unter 2% an. Frankfurt steht nun unter Druck, die Geldpolitik weiter zu lockern. Seit November vergangenen Jahres steht der Leitzins aber ohnehin schon auf einem Rekordtief von 0,25%.
Aus Brüssel berichtete Martin Bohne. Zu wünschen wäre es dem Euro, den Eurozonenländern und vor allem den Menschen, die dort leben, dass eine Deflation ausbleibt. Die kriselnden Euro-Länder haben sich ja schon einiges einfallen lassen, um die Gemeinschaftswährung wieder auf die Beine zu bringen. Aber ihre Bemühungen stoßen oft nicht nur auf rhetorischen Widerstand, auch juristisch ist noch längst nicht alles klar. Zum Beispiel beim Stabilitätsmechanismus ESM. Der wird in Deutschland gerade höchstrichterlich untersucht. Meine Kollegin Zhang Danhong über das Karlsruher BVG und Brüssels ESM.
Es war die größte Verfassungsbeschwerde in der Geschichte der Bundesrepublik. Den Klagen gegen den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM von mehreren Professoren und Abgeordneten hatten sich im Juni 2012 über 37.000 Bürger angeschlossen.
Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag sind verantwortlich für die Finanzen in Deutschland. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon in früheren Urteilen festgestellt, dass es keinen finanziellen Selbstlauf in die Schuldenunion geben darf.
Sagt Joachim Stabatti, emeritierter Wirtschaftsprofessor an der Universität Tübingen und einer der Kläger. Mit dem permanenten Rettungsfonds werde aber ein Instrument aufgelegt, das genau den Weg in die Schuldenunion bereite. Konkret befürchten die Kläger, dass der ESM mit einem Ausleihvolumen von 500 Milliarden Euro im Notfall automatisch ausgeweitet werden könnte und der Bundestag in seinem Haushaltsrecht beschnitten würde. Das sah das höchste deutsche Gericht anders, denn der Bundestag bliebe die maßgebliche Instanz. Dafür sorgt ein ESM-Gesetz, das parallel zum ESM-Vertrag verabschiedet wurde. Also fällten die Verfassungsrichter im Eilverfahren ein für sie in Sachen europäischer Integration typisches Ja-Aber-Urteil. Ja, der ESM sei verfassungskonform, aber nur unter dem Vorbehalt, dass die Haftung Deutschlands auf 190 Milliarden Euro beschränkt bleibe und darüber hinausgehende Zahlungen nur mit Zustimmung des Bundestages möglich seien. Soweit, so gut, wenn nicht ausgerechnet eine Woche vor der Urteilsverkündung in jenem schicksalsträchtigen September 2012 die Europäische Zentralbank ihr sogenanntes OMT-Programm vorgestellt hätte. Das OMT steht für Outright Monetary Transactions. Damit erlaubt sich die EZB, notfalls unbegrenzt Anleihen kriselnder Staaten aufzukaufen. Dieses Programm stellte alle bisherigen Bazookas in den Schatten und beruhigte die Finanzmärkte schlagartig. Was die Eurokrise zurückdrängte, löste in Deutschland einen Sturm der Entrüstung aus. Die EZB betreibe Staatsfinanzierung und überschreite ihr Mandat, lautet die Kritik. Auch das Bundesverfassungsgericht behielt sich vor, im Hauptverfahren auch über das OMT-Programm zu urteilen. Dann kam im Februar die überraschende Ankündigung des Hohen Gerichts, den Fall der EZB erstmal an die europäische Ebene zu verweisen. Der Europäische Gerichtshof EuGH soll das Anleihekaufprogramm darauf überprüfen, ob es gegen geltende EU-Verträge verstößt. Dass die EZB ihr Mandat in den Augen der Verfassungsrichter überschritten hat, lassen sie in ihrer Stellungnahme deutlich erkennen.
Ich denke, dass wir schon sehr überrascht waren von der Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts, denn es hat sich doch sehr eindeutig auf die Seite der Kläger gestellt,
sagt Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Dabei hätten die Richter ihr vertrautes Ja-Aber-Muster verlassen. Stattdessen sage das Gericht Nein außer.
Eine Stellungnahme, die klar macht, wenn an dem Programm nichts geändert wird, dann sehen wir es als nicht mandatsgetreu für die EZB an.
Geändert werden könnte das Programm dahingehend, dass es doch zeitlich und volumenmäßig begrenzt würde. Doch dann würde es genau die Feuerkraft verlieren, dank derer Ruhe in die Eurozone eingekehrt ist. Eine trügerische Ruhe, sagen Kritiker der EZB. Denn die Ursachen für die Krise sind nicht beseitigt. Die Ungleichgewichte in der Eurozone bleiben bestehen, auch wenn die Zinsunterschiede für die Staatsanleihen, auch Zinsspreads genannt, von der EZB künstlich verringert werden. Dabei spiegeln genau diese Unterschiede die unterschiedlichen Risiken wider.
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn da die Europäische Zentralbank hineingeht in die Zinsspreads, dann betreibt sie keine Geldpolitik, sondern betreibt sie Finanzpolitik, weil sie die Zinsen für die notleidenden Schuldnerstaaten heruntersetzen will.
Freut sich Stabatti, dass die Verfassungsrichter in der Stellungnahme die Position der Kläger angenommen haben. Nach Ansicht vom IW-Experten Jürgen Mattes hat sich das Gericht allerdings zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Vor allem hat es sich ökonomisches Terrain begeben und dabei ausgeblendet, dass die Finanzmärkte durchaus irrational überreagieren können.
Und dabei solvente Staaten in die Zahlungsunfähigkeit treiben könnten. Genau das soll aber die Aufgabe des ESM sein, den an sich solventen Staaten in einer solchen Situation unter die Arme zu greifen. Doppelt sich der ESM nicht mit dem OMT-Programm der EZB? Liegt der Unterschied nicht nur darin, dass der ESM demokratischer Legitimation bedarf und daher im Notfall nicht schnell genug handeln könnte und die EZB genau diese Lücke schließen will? Nein, meint Jürgen Mattes. Die Zielsetzung der beiden Instrumente ist unterschiedlich, auch wenn beide in den Bereich der Staatsanleihen hineingreifen und ähnliche Wirkung erzielen. Der EZB gehe es darum, dass ihre Geldpolitik auch in den Krisenländern ankomme. Und der ESM betreibe Fiskalpolitik, indem er direkt am Staatsanleihemarkt interveniere. Wem das zu kompliziert geworden ist, der hat vielleicht Verständnis dafür, warum das Bundesverfassungsgericht das OMT und den ESM im Hauptverfahren doch voneinander getrennt hat. Im für den Dienstag erwarteten Urteil über den Rettungsschirm geht es ausschließlich darum, ob das Budgetrecht des deutschen Parlaments ausgehöhlt würde.
Das ist ja schon in dem vorläufigen Urteilsspruch abgearbeitet worden. Und da hat das Gericht gesagt, das geht noch gerade, wenn eben jetzt sichergestellt ist, dass eine Aufstockung der Haftungsquoten zunächst der Zustimmung des Bundestages bedarf. Da erwarte ich also jetzt keine neuen Erkenntnisse.
Sagt Kläger Stabatti. Die Spannung hält also an, bis der Europäische Gerichtshof seine Meinung zum OMT-Programm geäußert hat und das deutsche Verfassungsgericht dann sein endgültiges Urteil verkündet. Entweder schränkt das EuGH das OMT-Programm ein, was dann auch die Wirkung des Programms begrenzt, oder das EuGH sieht das Anleihekaufprogramm als völlig gerechtfertigt an, dann müsste das Bundesverfassungsgericht seine Meinung um 180 Grad ändern, was aber nicht wahrscheinlich ist.
Dann sind wir in einer Situation, in der entweder wir das Grundgesetz ändern müssen, um dem Bundesverfassungsgericht seine Argumentationsgrundlage zu entziehen, oder möglicherweise auch noch europäische Verträge ändern müssen, oder wo am Ende die Bundesbank mehr oder weniger aus der Währungsunion herausgedrängt wird.
Das würde in der letzten Konsequenz einen Austritt der Bundesrepublik aus der Währungsunion bedeuten.
Ein Austritt Deutschlands aus dem Euro? So unvorstellbar das klingen mag, so sicher ist, dass Sie bei uns davon erfahren würden. Mit diesem Beitrag von Zhang Danhong endet dieser Podcast. Für Ihr Interesse daran bedanken sich Jan Eisenberg in der Technik und der Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.